Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir leben jetzt wirklich in einer außergewöhnlichen Situation. Das merkt natürlich jeder und wir sind alle ein bisschen verunsichert. Das gilt auch für uns als Kirchen und Gemeinden. Wir haben solch eine Situation noch nie erlebt. Unser Gemeindeleben wurde durch die durchaus vernünftigen und nachvollziehbaren Anordnungen der Bundesregierung praktisch komplett unterbunden. So versuchen wir nun, neue Kanäle und Wege zu finden, um zumindest ein Minimum an Lehre, Gemeinschaft und Gebet aufrechtzuerhalten. Deshalb, so wie in den letzten Wochen, diese Videobotschaft als Ersatz für die Predigt, die wir sonst am Sonntag immer hören, zur Ermutigung und zur Auferbauung der Gemeinde und von allen anderen, die es interessiert. Dazu einige Vorbemerkungen. Erstens, ich rede jetzt zu meinem Selbstbildnis und das ist für mich sehr ungewöhnlich. Es ist irritierend. Ich finde mich nämlich nicht sonderlich intelligent und ich habe auch einen kritischen Zugang zu der heute alltäglichen Selfie-Kultur. Aber ist der Gedanke, dass eine Predigt eigentlich in erster Linie an mich, an den Prediger gerichtet sein sollte, nicht ein guter? Zweitens, die Technik ist für mich ungewöhnlich und nicht geläufig und es ist alles unkomplett. Es könnte sein, dass das eine oder andere hakt. Ich bitte deshalb um Entschuldigung. Und drittens, es geht um Verkündigung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist für alle Menschen. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Aspekt. Plötzlich fallen die Mauern und Türen unserer Gemeinderäume, unserer Kirchen weg und alle, die es wollen, können zuhören. Diese Botschaft geht hinaus und ich hoffe und bete, dass sie dem einen oder anderen auch außerhalb unserer Gemeinde eine positive, erbauende, ermutigende, möglicherweise auch ermahnende Botschaft sein sollte. Ich bin überhaupt der Meinung, dass in der heutigen Situation, dass wir alle in der heutigen Situation als Einzelne, als Gemeinden und als Gesellschaft nachdenken müssen, was wir aus der Krise lernen können. Nur so hat sie für uns einen Sinn. Wir haben uns in der letzten Zeit mit einer Predigtreihe in der Gemeinde beschäftigt, die den Namen hat Wir werden Jünger. Wobei Jünger großgeschrieben ist. Das heißt, es geht um die Jüngerschaft, um das Nachfolgen Jesu. Wir haben uns entschieden, diese Predigtreihe fortzuführen, und trotzdem hoffen wir, dass sie genau in dieser Situation zu uns sprechen wird. Also es geht auch heute wieder um zwei kurze Begegnungen aus dem Lukas-Evangelium, bei denen Jesus mit Menschen interagiert und aus denen wir lernen können, wie er mit seinen Jüngern umgeht und was seine Jünger von ihm lernen können. Der Text steht in Lukas 8, Verse 1 bis 3 und 19 bis 21. Für alle, die in ihrer Bibel mitlesen wollen, nochmal die genaue Stellenangabe: Lukas 8, die ersten drei Verse und dann die Verse 19 bis 21. Ich lese jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chuzats, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Und nun die Verse 19 bis 21. Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen, doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht zu ihm kommen. Man teilte ihm mit: Deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte: Meine Mutter und meine Brüder, das sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Es handelt sich um 2 kurze Passagen, in denen Menschen aus dem Umfeld Jesu fast so nebenbei erwähnt werden. Es sind nämlich seine Jünger, einige Frauen und seine engsten Verwandten. Deshalb der Titel meiner Predigt über Jünger und Jüngerinnen und Verwandte. Oder man könnte auch sagen, Jüngerinnen Jesu sind seine Verwandten, aber umgekehrt nicht in notwendiger Weise. Also seine Verwandten sind nicht unbedingt seine Jünger. Schauen wir uns die ersten 3 Verse an. Jesus zieht umher und verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Die Verkündigung war seine Priorität. Aber er hat auch Gutes gewirkt. Er hat den Menschen geholfen, er hat sie geheilt, er hat Wunder getan. Und in unserer letzten Bibelstunde haben wir uns, auch auf virtuelle Weise übrigens, Gedanken gemacht, was eigentlich die Botschaft war. Was hat Jesus gepredigt? Wenn wir zurückblättern, sehen wir, dass zuvor die sogenannte Feldpredigt, die Version der Bergpredigt aus dem Lukas-Evangelium erwähnt wird. Sozusagen die Regierungserklärung des Messias. Das soll sein ambitioniertes Regierungsprogramm sein. Das soll die Regel sein, wie im Reich Gottes gelebt wird. Allen musste bald klar sein, dass diese radikalen Ansätze nicht einfach umzusetzen sind, ja, dass es sogar einer großen göttlichen Nachhilfe braucht, um das umzusetzen, was Jesus hier verlangt. Aber seine Aufgabe, seine Hauptaufgabe war, den Menschen das Reich Gottes zu verkünden. Die Regeln, wie man in Gottes Reich leben sollte. Wer war jetzt dabei? Es waren die 12, die er zu sich gerufen hat, die er mit Namen ausgesondert hat für eine besondere Aufgabe. Und jetzt sind sie dabei. Sie haben eine intensive Schulung erlebt, indem sie zuhören, was Jesus tut, indem sie zusehen, was er predigte und sehen, was er tat. Jesus zieht umher und verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Das war seine Priorität. Er hat auch Gutes gewirkt, er hat geheilt, er hat Menschen geholfen, er hat Wunder getan. Aber ich habe den Eindruck, dass seine Hauptaufgabe, die Priorität seines Lebens, die Verkündigung des Reiches Gottes war. Die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Wir haben in der letzten Bibelstunde, die übrigens ebenfalls virtuell stattgefunden hat, uns den Gedanken gemacht, was hat er eigentlich gepredigt? Was ist die Botschaft vom Reich Gottes? Und wenn wir ein paar Seiten zurückblättern, merken wir, dass in Lukas Kapitel 6 die Kurzversion der berühmten Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium angeführt wird. Manche sagen dazu die Feldpredigt, und es ist sozusagen die Regierungserklärung des Messias, wie sein Reich Gottes funktionieren soll. Wie sollen die Menschen im Reich Gottes leben, dass er, der Messias, aufrichten soll? Und den Leuten musste bald klar werden, dass diese radikalen Ansätze von der Nächstenliebe, von der Feindesliebe, ja vom Geben statt Nehmen und so weiter, dass das wirklich nur mit einer großen Portion göttlicher Nachhilfe schaffbar ist. Jesus verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Und wer hört ihm nun zu? Die 12, die engsten Jünger, die er zu einer besonderen Berufung, zu einer besonderen Aufgabe berufen hat. Sie waren mit ihm. Sie waren in intensiver Schulung. Sie lernten von ihm. Sie erlebten, was er sagte, was er tat, und konnten so zugerüstet werden dafür, dass er sie später, auch das haben wir schon am letzten Sonntag gehört, ausgesendet hat, mit derselben Aufgabe, mit demselben Auftrag, zu lehren, die Botschaft vom Reich Gottes und den Menschen Heilung zu bringen. Die 12 wurden so vorbereitet, und dadurch, dass Jesus sie dann aussenden konnte, konnte das Evangelium, die gute Botschaft, viel effizienter in die damalige Zeit gebracht werden. Aber es waren auch noch andere dabei, nämlich einige Frauen. Frauen, die von Jesus geheilt worden sind, denen Jesus sehr stark geholfen hat und die nun eine außergewöhnliche Beziehung zu ihm hatten. Da ist mal Maria Magdalena oder Maria aus Magdala, von der Jesus böse Geister, die Jesus von bösen Geistern befreit hat und die eine der treuesten Jüngerinnen war. Oder eine gewisse Johanna, die Frau eines hohen Beamten am Hofe des Herodes, und wahrscheinlich war sie reich. Und eine andere, Susanna, von der wir sonst nichts wissen. Aber diese Frauen waren sehr treue Jüngerinnen. Sie waren bis zuletzt und noch länger als die Apostel neben Jesus am Kreuz. Und sie sind ihm treu geblieben, auch in der letzten schweren Stunde. Warum? Was war die Ursache, dass diese Frauen so eine innige Beziehung zu Jesus hatten? Sie haben seine Befreiung, sein Eingreifen, seine Heilung erfahren. Sie haben erlebt, dass er in ihrem Leben Wirklichkeit geworden ist. Dass er hineingegriffen hat und etwas verändert hat. Ganz praktisch waren es Heilungen, Befreiungen, aber die entscheidende Sache ist, dass Jesus in ihr Leben hineingetreten ist. Und ich frage mich, ob das vielleicht der Grund ist, warum Frauen, ob es nicht manchmal der Grund ist, dass Frauen intensivere Beziehung zu Jesus haben, weil sie weniger mit dem Kopf, mit dem Verstand an die Fragen des Glaubens herangehen, als mehr mit der Beziehung. Sie waren die echten und treuen Jüngerinnen Jesu, weil sie haben sein Eingreifen in ihr Leben ganz unmittelbar erlebt. Zu einer anderen Frau, die ihm sehr viel Hingabe auf innige Weise durch die Fußwaschung erwies, hat Jesus gesagt, oder über diese Frau hat Jesus gesagt, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Steht unmittelbar vor unserer Stelle in Lukas 7. Jemand, dem viel vergeben ist, der hat auch eine große Beziehung zu Jesus. Ich frage mich jetzt, wenn ich mich so ansehe, warum ist meine Beziehung zu Jesus oft so lau, so gering? Habe ich vergessen, was er für mich getan hat? Meine ich, dass ich keine Vergebung, keine Befreiung, keine Heilung meines Inneren mehr brauche? Und ist es so wie oft in menschlichen Beziehungen, dass wir es alles schon gewohnt werden? Ich denke, wir sollten uns wieder neu beschenken lassen, neu aufdanken, damit unsere Liebe zu Jesus tiefer wird. Und für alle die, die das noch nicht wirklich erlebt haben, ich möchte euch ermutigen, geht hin, schaut Jesus an und lasst euch von ihm Befreiung schenken. Wir schauen Jesus in seinem Wort jetzt an. Wir wollen von ihm lernen. Die ersten drei Verse würde ich so zusammenfassen. Jesus verkündet die Botschaft vom Reich Gottes und das gilt auch noch heute. Jesus schult die Apostel durch sein Vorbild. Jesus pflegt eine intensive Beziehung zu seinen Jüngern und Jüngerinnen. Die Hingabe, der Dienst der Jüngerinnen war der Ausdruck einer dankbaren Liebe für die große geschenkte Gnade. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt. Und in dieser Stelle geht es um die Verwandten. Mit den Verwandten ist das so ein Problem. Wir können sie uns nämlich nicht aussuchen. Und mancher hat seine liebe Not mit Verwandten. Und wahrscheinlich ist es umgekehrt auch so, dass manche Verwandte ihre liebe Not mit mir haben. Wir lesen davon, dass seine Mutter und seine Brüder zu ihm kommen. Aus dem Neuen Testament kann man ableiten und sehen, dass Jesu Mutter noch weitere Kinder hatte. Weitere ganz auf natürliche Weise geborene Kinder. Josef, der Vater, der Zimmermann, dürfte aber schon relativ früh gestorben sein, sodass Jesus als ältester Sohn die Verantwortung für die Familie und vor allem auch für die verwitwete Mutter hatte. Wir lesen an mehreren Stellen des Neuen Testamentes, dass Jesus Brüder hatte und sie werden als auch namentlich ernannt, Jakobus, Josef, Joses manchmal, Simon, Judas. Die katholische Kirche lehrt zwar heute, dass Maria ihr Leben lang Jungfrau blieb und die im Neuen Testament genannten Brüder eigentlich seine Vettern waren, aber diese Auslegung ist schon ziemlich weit hergeholt. Zwei seiner Brüder, nämlich Jakobus und Judas, sind später auch wesentliche Teile in der Urkirche. Jakobus übernimmt die Leitung der Gemeinde in Jerusalem, als die Apostel die Stadt verlassen mussten. Er ist dann auch der Schreiber des Jakobusbriefes. Und Judas ist vermutlich der Schreiber des Judasbriefes. Nur so viel als Hintergrundinformation. Aber eines ist klar, und das wissen wir auch aus anderen Stellen im Neuen Testament, dass die Familie Jesu anfangs relativ kritisch gegenüber seinem öffentlichen Wirken war. Jetzt steht seine Mutter und die anderen Brüder draußen vor einem überfüllten Versammlungsraum. Dürfte heute nicht so sein, natürlich. Und sie möchten ihren Sohn sprechen. Und sie wissen nicht, ja, wir wissen nicht, was sie eigentlich wollten, ob sie dann wirklich auch schon noch so ablehnend waren, wie in Markus 3 zum Beispiel. Wollten Sie ihn aus dieser außergewöhnlichen Situation herausholen, wieder in das normale Leben eines Zimmermanns? Wollten Sie ihn zur Vernunft bringen? Wir wissen es nicht. Jesus erfährt es, er sagt ihm irgendjemand, du, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder, die wollen mit dir reden. Und er antwortet etwas, was irgendwie verletzlich klingt, zumindest für seine Familie. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Interessant, auch hier wieder das Hören und Tun, so wie Jesus redet und tun, sollen wir hören und tun. Gut, also diese Antwort klingt für mich etwas hart. Und sie drückt einen gewissen Konflikt aus. Aber ist sie wirklich so schlimm? Hier steht nämlich nicht, dass er sie nachher nicht empfangen hat. Hier steht nämlich eine positive Aussage. Er steht hier nicht, sie sind nicht mehr meine Verwandten. Es steht nur, dass die, die mein Wort hören, die Worte Gottes hören und tun, seine Verwandten sind. Unmittelbar vor dieser Aussage und zwischen den beiden Texten, die wir heute betrachten, steht das berühmte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Oder manche sagen, das Gleichnis vom Sämann. Die Saat, die der Sämann aussät, ist das Wort Gottes. Und es gibt verschiedenen Boden, auf denen es fällt. Der gute Acker sind die, die das Wort hören, bewahren und Frucht bringen lassen. Das heißt, die das Wort dann tun. Das ist die Auslegung, die Jesus uns selbst gibt von diesem Gleichnis. Leute, die Gottes Wort hören oder aufnehmen und tun, umsetzen, sind ihm also wie seine Geschwister. Jesu Jünger und Jüngerinnen sind ihm dann seine nächsten Verwandten und nicht umgekehrt seine Verwandten, nicht automatisch seine Jünger. Übrigens, später haben seine Geschwister, zumindest teilweise, wie ich schon erwähnt habe, sehr an ihn geglaubt und waren auch wichtige Leute in der Urkirche. Das Verständnis, dass nicht mehr die Geburt zum Reich Gottes, zur Teilnahme am Reich Gottes, am Volk Gottes führt, nicht mehr die physische Geburt dazu führt, dass ich Teil des Volkes Gottes bin, sondern dass eine andere, neue Geburt dazu beiträgt, war völlig neu. Die Juden gingen davon aus, dass alle, die als Juden geboren sind, zum Volk Gottes gehören. Jesus sagt, die mein Wort hören und tun, gehören zum Volk Gottes. Jetzt könnte man meinen, dass wir aufgefordert sind, die Gebote, die Jesus uns zum Beispiel in der Bergpredigt gibt, zu tun, damit wir dann zum Reich Gottes, zum Volk Gottes dazu gezählt werden und somit seine engsten Verwandten werden. Dabei übersehen wir, dass das nicht möglich ist. In dieser Phase des Neuen Testamentes hat Jesus die Regeln, die Grundsätze des Reiches Gottes gepredigt, aber es hat noch nicht die Hilfe, die grundlegende Erlösung stattgefunden, mit der es möglich war, dass wir diese Regeln überhaupt befolgen können. erst durch das Kreuz, erst durch sein Sterben am Kreuz, für unsere Schuld, für unser Versagen, ist es möglich, dass wir die Vergebung in Anspruch nehmen, dass wir in eine tiefe Beziehung, so wie wir es vorhin gelesen haben von den Jüngerinnen, dass wir eine tiefe Beziehung zu Jesus kommen und dass wir deshalb zu seinen Geschwistern werden, Kinder Gottes. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus uns anbietet, sein Bruder, seine Schwester zu sein, zur göttlichen Familie zu gehören? Und das darfst du auch heute, wenn du Gottes Wort hörst, im Glauben annimmst und tust. Und das Tun ist einfach nur Danke sagen für die Vergebung, Danke sagen für die Erlösung und sagen, ja Herr, ich will dir nachfolgen. Gott segne uns, Gott helfe uns, dass wir Hörer und Täter seines Wortes sind und deshalb auch seine Brüder und Schwestern. Amen.